Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein großes, klotziges Haus steht da mitten in Berlin. 7 Stockwerke, 30.000 Quadratmeter, ein eigenes Theater, Ausstellungsflächen in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Das sogenannte Russische Haus, das größte Kulturinstitut Russlands im Ausland. Noch in den 80ern, DDR-Zeiten eröffnet, steht es dort seitdem und ist immer noch offen. Auch angesichts des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland. Ganz konkrete EU-Sanktionen gibt es gegen die Agentur, die das Haus betreibt. Eine russische Staatsagentur. Es gab viele Proteste, unter anderem auch von der ukrainischen Community. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in der Angelegenheit. Gesine Dornbüt, Osteuropa-Expertin bei uns hier im Haus. Zunächst mal zu den Sanktionen gegen die staatliche Betreiberagentur. Mit welcher Begründung hat die Europäische Union diese ganz konkret verhängt?
Zunächst zu dieser Agentur, die untersteht dem russischen Außenministerium, ist also eine staatliche Agentur und sie stellt den Betrieb des russischen Hauses in Berlin sicher. Die Begründung der EU im Sommer 2022 lautete, die Agentur agiere als Dachorganisation für ein Netzwerk russischer Landsleute und Einflussagenten und verbreite Propaganda. Hintergrund ist natürlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Russland führt außerdem einen hybriden Krieg gegen Demokratien. Und nach Auffassung der EU ist Rossatrudnichestvo eben daran beteiligt. Und Sanktionen der EU, was bedeuten die? Die bedeuten, dass Vermögenswerte der betroffenen Einrichtung oder Person in der EU eingefroren werden und dass die betreffenden Organisationen mit diesem Vermögen keine Einnahmen mehr erzielen dürfen.
Da staunt man natürlich, dass dieses Haus überhaupt noch in Betrieb ist. Die Debatte wird ja schon seit Monaten geführt. Es sind ja auch noch Mieter dort, sogar eine Buchhandlung ist gerade erst eingezogen.
Ja, ich glaube, einer der Gründe war zunächst, dass es ein Zuständigkeitswirrwarr gab. Dann hat sich im vergangenen Jahr das Auswärtige Amt gemeldet und hat gesagt, eine Schließung des russischen Hauses auf Grundlage der EU-Sanktionen sei rechtlich nicht vorgesehen. Und die Sache, die ist juristisch offenbar wirklich vertrackt. Das russische Haus, das hat sich auch juristische Hilfe geholt und argumentiert, das Haus selbst sei nicht gleich Rossatrudnichestvo. Es sei eine eigenständige juristische Person und deshalb auch nicht betroffen von den Sanktionen gegen die Dachorganisation. Allerdings sind die Staatsanwaltschaft und der Zoll, nämlich da die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die sind offenbar der Meinung, dass das russische Haus nicht unabhängig von Rossatrudnichestvo ist. Darüber hat der Berliner Tagesspiegel kürzlich berichtet. Die Staatsanwaltschaft hat mir das auch nochmal bestätigt. Und deshalb ermitteln jetzt beide weiter, die Staatsanwaltschaft und der Zoll, und zwar gegen Unbekannt und gegen die Mieter dieses Hauses, in diesem Haus. Aber es gibt keine Ermittlungen gegen die Leitung des russischen Hauses. Die gab es mal, die wurden aber eingestellt, weil eben diese Personen Diplomatenstatus genießen.
Aber Ermittlungen sind also jetzt angestrengt von der Staatsanwaltschaft in Berlin. Wie weit ist denn der Stand da eigentlich?
Ja, wir wissen da wenig drüber, weil die Ermittlungen eben laufen. Das ist üblich, dass sich die Staatsanwaltschaft da nicht äußert. Ich habe das russische Haus um eine Stellungnahme gebeten und das hat dann auf ein Interview verwiesen, das der Direktor des russischen Hauses, Pavel Iswolski, vor einigen Tagen der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS gegeben hat. In der Meldung von TASS geht es dann allerdings nur am Rande um die Ermittlungen. Der Direktor sagt der Agentur vielmehr, das russische Haus habe den Tagesspiegel verklagt, schon Mitte April, unter anderem, weil die Zeitung dem russischen Haus angeblich unbegründet vorgeworfen habe, Propaganda zu verbreiten. Das Ganze bezieht sich auf einen Artikel im Tagesspiegel im vergangenen Herbst. Und weiter behauptet dann der Direktor des russischen Hauses, der Artikel jetzt im Tagesspiegel von der vergangenen Woche über die Fortsetzung der Ermittlungen, der sei eben eine Reaktion auf diese Klage des russischen Hauses gegen den Tagesspiegel.
Gut, gehen wir doch einfach mal rein in dieses Haus. Sie haben es getan. Was sieht man da?
Ja, da gibt es viele Ausstellungsräume und es gibt eben ein großes Theater, es gibt ein Kino, es gibt Sprachkurse. Und ich habe zunächst mal, auch als ich drin war mit dem Direktor des russischen Hauses, es ist jetzt schon ein paar Monate her, gesprochen und habe ihn gefragt, was er eigentlich meint zu dem Vorwurf, dass das russische Haus Propaganda verbreite. Er hat das wenig überraschend zurückgewiesen.
Das, was wir machen, ist ein sehr friedliches Thema. Was wir machen, ist eine friedliche Sache, eine sehr, sehr friedliche Sache. Wir bemühen uns darum, dass Menschen einander besser verstehen, und das werden sie nur, wenn sie einander besser kennen.
Pavel Iswolski, und er meint damit zum Beispiel die Russischkurse, die es in dem Haus gibt. Ich habe mir einmal angeschaut, das ist so ein Konversationskurs. An dem Tag ging es um das Thema russische Komponisten, und das kommt tatsächlich daher wie Völkerverständigung. Aber das Problem ist nicht so sehr, was erzählt wird im russischen Haus, sondern eher, was nicht erzählt wird. Denn Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kriegsverbrechen, die Kritik am russischen Angriffskrieg, das kommt alles im Programm des russischen Hauses nicht vor. Und es gibt auch keine kritische Auseinandersetzung, zum Beispiel mit der imperialen russischen Geschichte oder mit den Verbrechen des Totalitarismus in der Sowjetunion. Und das ist auch kein Wunder, denn es ist ja eine staatliche Organisation. Und ich habe auch darüber mit Pavel Iswolski gesprochen. Er hat gesagt, das sei gar nicht die Aufgabe des Hauses, so kritische Sachen aufzuarbeiten, sondern sie würden eben den Akzent legen auf Themen, die die Deutschen interessieren, die Deutschland und Russland verbinden. Und insofern, denke ich, kann man zumindest sagen, das Haus zeichnet ein rosiges Bild von Russland, und es macht es all denen leicht, die die Augen vor Russlands Angriffskrieg und vor dem autoritären Charakter des russischen Regimes verschließen.
Vielleicht geht es ja in der Buchhandlung ein bisschen kritischer zu. Nehmen Sie uns mit in die Buchhandlung, die da gerade eingezogen ist.
Ja, also da gibt es Bücher auf Russisch, naturgemäß. Das ist übrigens ein Laden, der gehört einer Kette mit Firmensitz in Lettland. Das ist ein wirklich großes Geschäft, fast wie in einer Bibliothek. Die Regale, die stehen sehr eng, es gibt eine Riesenauswahl. Ein Kollege von der Frankfurter Allgemeinen hat sich das vor einigen Wochen sehr genau alles angeguckt, und er hat zum Beispiel Kinderbücher gefunden, die die sowjetische Geschichte total verzerrt darstellen, so wie es ja in Russland heute auch sehr verbreitet ist. Er hat außerdem neben den Büchern auch militaristisches Kinderspielzeug entdeckt, nämlich Seife zum Selbstmachen mit 3D-Formen. Und diese Förmchen, ja, das sind dann eine Handgranate, eine Pistole und ein Panzer russischer Machart. Ich habe das selber nicht mehr gefunden. Ich war jetzt kürzlich da. Und direkt am Eingang, da gibt es zwei große Auslagen. Das eine sind vor allen Dingen so Lebenshilfebücher, das andere sind aber dann Bestseller, auch von russischen Journalisten im Exil, zum Beispiel von Michail Sigard. Das ist ja ein russischer bekannter Journalist, der seit längerem in Berlin lebt, auch für den Spiegel Kolumnen schreibt, der in Russland zur Fahndung ausgeschrieben ist, mutmaßlich wegen angeblicher Falschinformation, sogenannter, über die russische Armee. Also sein Buch kann man in Russland jedenfalls in den Läden offiziell nicht erstehen, hier aber sehr wohl. Also diese Buchhandlung, die zielt auf ein breites Publikum, und das wiederum ist natürlich auch interessant für das russische Haus.
Gesine Dornblüt, unsere Osteuropa-Expertin, über das umstrittene russische Haus, das russische Kulturhaus in Berlin in der Friedrichstraße.